Am 15. September haben wir Yannick hier getauft. Genau, und Yannick war gestern in meinem Büro, musste noch was unterschreiben. Es gibt ja viel Papierkram zu machen bei so einer Taufe. Und da sprach ich ihn nochmal auf die Taufe an und da sagte ich, Mensch Yannick, bei WhatsApp ist ja dein Tauffoto das Profilbild. Ne? Also wie er hier vor diesem Kreuz steht, mit der Taufkerze in der Hand, das macht er sich zum Profilbild. Warum? Da hat Yannick gesagt, weil dieser Tag war der schönste Tag in diesem Jahr und wahrscheinlich sogar der schönste Tag in meinem ganzen Leben bisher. Ist das nicht wunderbar? Ja, und wer das miterlebt hat vor 4 Wochen, als Yannick hier getauft worden ist, das war wirklich ein Höhepunkt auch für unsere Gemeinde, dass ein junger Mensch sich für Jesus entscheidet und sich taufen lässt. Das war großartig. Und wir wollen eben, das hat Dorothee auch schon angedeutet, ich werde es auch später nochmal erklären, wir wollen eben für all die, die getauft sind und diese Erfahrung nicht machen können, die meisten oder viele von uns werden als Kinder getauft worden sein, als Babys getauft worden sein, die können nicht sagen, das war ein wunderbarer Tag, sondern naja, ich bin halt irgendwie getauft worden, ja, man hat ja keine Erinnerung. Und darum hat die evangelische Kirche die Tauferinnerung entwickelt, um für alle Getauften die Möglichkeit zu geben, ihre Taufe nochmal zu spüren, ihre Taufe nochmal zu hören. Und dazu kommen wir dann später im Laufe des Gottesdienstes. Ich möchte aber dazu jetzt erstmal den Predigtext lesen. Es ist eine Ostergeschichte, über die ich heute predigen möchte. Aber das passt eigentlich ganz gut, weil in der alten Kirche wurden die Taufen immer an Ostern vollzogen. Darum finde ich, passt eine Ostergeschichte ganz gut. Wir finden diese Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 20. Maria aus Magdala begegnet Jesus. Und ich lese das vor nach der Basisbibel. Ihr könnt gerne mitlesen. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie 2 Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du und wen suchst du? Maria dachte, er ist der Gärtner. Und darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch: Rabuni, das bedeutet mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen. Aber geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen, und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Diese Geschichte startet eigentlich noch ein paar Verse vorher mit Vers 1. Am ersten Tag der Woche, heißt es, kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab. Maria war also die Erste, die sich am Ostermorgen, am Sonntagmorgen auf dem Weg zum Grab macht. Und sie kommt und findet das Grab leer und rennt zurück und sagt es Petrus und Johannes, und die kommen auch und gucken rein und gehen wieder. Aber Maria bleibt am Grab stehen. Maria aus Magdala. Was war das für eine Frau? Es gibt gerade in der Neuzeit viele Mythen über diese Frau, ja. Man sagt, sie sei die Liebhaberin Jesu gewesen. Jesus hätte mit ihr Kinder gehabt und so. Wer die Romane von Dan Brown liest, der kennt vielleicht diese Geschichten. Aber es ist natürlich Unsinn. Da ist nichts zu sagen. Aber was wahr ist, Maria aus Magdala hatte eine enge Beziehung zu Jesus. Sie hat eine tiefe Beziehung verbunden. Und die Frage ist, warum? Der Punkt ist, dass Maria aus Magdala eine Frau war mit großen Problemen. Ja? Es heißt in der Bibel, dass sie mehrere Dämonen hatte. Sie hatte dämonische Bindungen, sie war psychisch krank. Alle unterschiedliche Dinge mag in ihr gewesen sein. Sie war eine kranke Frau, sie war am Ende, sie war gebunden, sie konnte nicht mehr. Und dann erlebt sie Jesus, der sie gesund macht, der sie befreit von diesen Dämonen. Und darum ist sie ihm dankbar, in Liebe dankbar. Und sie war es auch, die bei der Kreuzigung zuschaute, zwar von ferne, aber die Jünger sind weggelaufen. Maria aus Magdala ist nicht weggelaufen. Maria aus Magdala hat die Kreuzigung Jesu mitverfolgt. Sie hat Sehnsucht nach Jesus. Sie war in einer tiefen Liebe mit Jesus verbunden. Und jetzt geht sie zum Grab. Was möchte sie am Grab? Nun, sie möchte ihn salben, sie möchte trauern. Ich bin ja seit einigen Jahren im Café Lichtblick. Café Lichtblick ist unser Trauercafé in unserer Gemeinde. Da kommen Menschen hin, die einen lieben Menschen verloren haben, wo ein Mensch gestorben ist. Und wir unterhalten uns über die verschiedenen Fragen, was Trauer betrifft. Und bei der Frage nach dem Friedhof, welche Rolle spielt eigentlich der Friedhof für dich? Brauchst du es, den Weg ans Grab? Brauchst du den Besuch am Friedhof? Da sind die Menschen ganz unterschiedlich. Die einen sagen, ja, ich brauche es unbedingt, den Weg zum Friedhof und den Verstorbenen zu besuchen, ans Grab zu gehen. Wieder andere sagen, ich brauche das gar nicht, ist mir nicht wichtig. Unterschiedlich. Maria aus Magdala geht auf jeden Fall zum Grab, weil sie Jesus nahe sein will, weil sie Abschied nehmen will und ihn salben will. Und jetzt schaut sie rein und sieht, das Grab ist leer und sie weint. Sie kommt nicht auf die Idee, Jesus könnte auferstanden sein, sondern sie sieht einfach nur, er ist weg. Sie hat noch nicht mal mehr den Ort zum Trauern. Auch das wurde ihr genommen. Man hat Jesus fortgeschafft. Er ist nicht nur tot, er ist auch nicht mehr in seinem Grab. Das lässt sie verzweifeln, das macht sie traurig. Sie ist fixiert auf das leere Grab und ist verzweifelt. In unserem Leben ist es auch so, was wir in den Blick nehmen, worauf wir starren, das prägt unser Denken und unser Fühlen. Wie ist das bei dir gerade? Auf was ist dein Blick im Moment gerichtet? Was hält dich gefangen? Was lässt dich weinen? Was macht dich fassungslos? Welcher Blick führt dazu, dass du zutiefst verzweifelt bist, dass du depressiv wirst, dass du verzweifelt bist? Es gibt so viele leere Gräber in unserem Leben, die uns hoffnungslos machen. In diesem Fall war das Grab aber nicht leer, sondern zwei Engel sitzen da und reden mit Maria. Maria fällt das nicht auf. Maria ist auch ganz unbeeindruckt von diesen Engeln. Ne? Das ist gar keine Rede wert. Sie interessiert sich für Jesus und nicht für die Engel. Und die Engel fragen, Frau, warum weinst du? Da könnte man doch sagen, ein Engel muss doch sowas wissen. Ja? Ein Engel muss doch wissen, was hier Sache ist. Aber so macht Gott es ganz oft in der Bibel. Gott stellt oft in der Bibel Fragen. Und zwar, um uns Menschen eine Brücke zu bauen, damit wir unseren Kummer loswerden, damit wir sagen, was uns auf der Seele brennt. Natürlich wissen die Engel, warum Maria weint. Also genauso im Garten Eden, ne? Als Gott fragt Adam, wo bist du? Dann fragt er das nicht, weil er nicht weiß, wo sich Adam befindet, sondern weil er Adam eine Brücke bauen will, damit Adam ins Gespräch kommt. Und hier ist es auch so, die Frau Maria wird ermutigt, einfach ihren Kummer auszusprechen. Frau, warum weinst du? Und dann sagt sie es. Dann sagt sie, sie haben meinen Herrn fortgenommen und ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wo Jesus ist. Er fehlt mir. Sie kann ihren Kummer loswerden. Und jetzt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da steht, und als sie das sagte, also als sie ihren Kummer los wurde, da drehte sie sich um und sieht Jesus stehen. Wenn man seinen Kummer los wird, wenn man sich aussprechen kann, dann bekommt man auf einmal einen neuen Blick einen neuen Blick auf die Situation, einen neuen Blick auf das Leben. Das habe ich auch schon erfahren bei mir selbst und auch bei anderen. Wenn man sich wirklich mal losgeworden ist, wenn man sich mal ausgesprochen hat, dann kann man auf das Leben und auf die Situation, in der man sich befindet, anders draufschauen. Man kann sich umdrehen. Man ist nicht fixiert auf das leere Grab. Sie dreht sich um und sieht Jesus. Sie sieht Jesus, sie entdeckt ihn, aber sie erkennt ihn nicht. Ne? Das ist in den Ostergeschichten so. In den Ostergeschichten ist Jesus nicht einfach so erkennbar. Der ist irgendwie anders. Er kann durch Wände gehen, er hat zwar noch die Nägelmale und die Seitenmale und trotzdem ist Jesus auch verwandelt. Erst wenn er sich zeigt, erst wenn er sich zu erkennen gibt, erkennen ihn die Menschen. Und hier, sie erkennt ihn auch nicht. Sie denkt, es ist der Gärtner. Und auch Jesus fragt sie wieder, Frau, warum weinst du und wen suchst du? Er baut ihr noch mal eine Brücke, lädt sie noch mal zum Reden ein, er holt sie ab. Und ich will euch das auch zusprechen, die ihr heute in diesem Gottesdienst seid. Gott fragt dich, was suchst du eigentlich? Wonach suchst du? Wonach sehnst du dich? Was brauchst du? Was ist dir wichtig? Und was beschwert dein Herz? Öffne dich mir, sagt Gott. Öffne dich mir, sprich im Gebet und sag mir deine Sehnsucht. Sag mir, was du suchst, sag mir, wen du suchst. Maria glaubt, es ist der Gärtner. Ja, warum eigentlich Gärtner, ne? Irgendwo in den Evangelien, ich bin mir nicht sicher, ob es bei Johannes ist, wird auf jeden Fall erzählt, dass dieses Grab zu einem Garten gehört, zu einer Gartenanlage. Und deswegen denkt Maria vermutlich, es ist der Gärtner. Und dann sagt er, Gärtner, du hast ihn vielleicht weggeschafft, dann sag es und ich will ihn wieder zurückholen, ja? Ganz verzweifelt. Und jetzt gibt sich Jesus zu erkennen und jetzt kommen wir zur Mitte meiner Predigt und dieses Gottesdienstes. Jesus sagt nämlich nur ein Wort. Maria. Er ruft sie bei ihrem Namen. Mehr ist nicht nötig. Und sie erkennt ihn und sagt, mein Lehrer, mein Meister, Rabuni. Dieser Name, die Ausrufung dieses Namens genügt. Hier möchte ich jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Der Name. Ein Name ist in der Bibel mehr als nur eine Bezeichnung. Warum werden heute den Kindern Namen gegeben? Das hat ja verschiedene Gründe. Einfach, weißt du, warum du Ben heißt? Nee, frage ich deine Mama mal. Vielleicht einfach, weil der Name schön war, ne? Oder vielleicht hat es auch irgendeine Bedeutung. Es gibt ja verschiedene, weißt du nicht, ne? Oder? Genau, einen Kompromiss gefunden, ne? Genau. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Menschen ihre Kinder irgendwelchen Namen geben. In der Bibel ist es so, da ist der Name wirklich Identität. Da ist mit dem Namen der ganze Mensch gemeint, mit seiner Geschichte, mit seiner Zukunft, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, mit dem, was gut läuft in seinem Leben, mit dem, was schlecht läuft. Wenn der Name dieses einen Menschen macht deutlich, es geht um diesen Menschen brutto, all inclusive. Dieser Mensch ist damit einzigartig. Natürlich gibt es viele Bens, ja, aber diesen Ben, der dort sitzt, diesen Ben Vrage, den gibt es eben nur einmal. Und das ist in der Bibel ein ganz wichtiger Punkt, der Name. Und wenn Gott den Namen ruft, wenn Gott den Namen eines Menschen ruft, dann will er dir sagen, ich sehe dich, ich sehe dein ganzes Leben und ich liebe dich so, wie du bist und ich liebe dich mit deinen Stärken und Schwächen, mit deinen Brüchen und Rissen, mit dem, was dich quält, mit dem, was dich umtreibt. Und wenn er deinen Namen ruft, dann will er ein Gespräch mit dir, dann will er in eine Beziehung zu dir treten, in eine Freundschaft, er will mit dir in Kontakt gehen. Und dann musst du dich nicht zurückhalten, du musst dich auch vor nichts schämen. Was hat das alles mit der Taufe zu tun? Das will ich kurz erklären. Ich könnte jetzt 10 Predigten über Taufe halten. Ich möchte nur 3 kurze Punkte nochmal zur Taufe sagen. Das eine ist, Taufe ist ein Bekenntnis, ne? So wie wir das vor 5 Wochen hier erlebt haben. Jannik hat gesagt, ich möchte meine Freundschaft mit Jesus bekräftigen mit der Taufe. Das ist ein Bekenntnis. Der zweite wichtige Gedanke zur Taufe ist, dass Taufe nie eine private Angelegenheit ist, sondern Taufe geschieht immer in die Kirche hinein, geschieht immer in die Gemeinde hinein. Darum ist auch immer Gemeinde dabei, wenn getauft wird. Und das dritte ist, in der Taufe sagt Gott Ja. Ein absolutes, ein bedingungsloses Ja zum Menschen. Und darum bin ich auch ein Freund der Kindertaufe, ein Freund der Säuglingstaufe. Unsere baptistischen Freunde hier, die taufen ja ausschließlich Menschen, die sich schon für Jesus entschieden haben. Aber ich finde den Gedanken der Kindertaufe, der Säuglingstaufe deswegen gut, weil dadurch zum Ausdruck kommt, Gott sagt Ja zu dir, auch wenn du noch nicht beten kannst, auch wenn du noch nicht glauben kannst, auch wenn du noch nicht fromm sein kannst. Gott liebt dich brutto vor allem anderen. Bevor du irgendwas tun kannst, liebt Gott dich schon. Und darum finde ich, ist auch in der Kindertaufe, in der Säuglingstaufe wirklich eine große Kraft und eine große Botschaft. Genau, und ganz oft ist der Taufspruch, Jesaja 43, Vers 1, den Dorothee eben als Text gelesen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Du musst nicht Angst haben, du musst nicht erschrecken. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich sehe dich. Ich sehe deine Ängste, ich sehe deine Tränen, ich höre dein Rufen, ich sehe auch dein Glück und das, was dich ausfüllt. Ich sehe deine Hoffnungen und Sehnsüchte. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst zu mir. Darum erschrick nicht. Hab keine Angst. Das ist der Taufspruch aller Taufsprüche. Und hier geht es um den Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So wie Maria einfach nur angesprochen wird. Maria. Und da erkennt sie Jesus. Das Problem bei der Kindertaufe, bei der Säuglingstaufe ist eben, wie ich zu Beginn sagte, wir alle, wenn wir denn als Kinder getauft worden sind, wir haben keinen Zugang mehr dazu. Wir können uns nicht mehr erinnern. Wir können nicht sagen, das war der schönste Tag meines Lebens. Wir können uns kaum erinnern. Und darum hat eben die evangelische Kirche das Ritual der Tauferinnerung installiert, das wir auch heute machen wollen. Was bedeutet Tauferinnerung? Gleich haben wir eine Zeit, wir werden ein bisschen Musik hören und da darf jeder, der möchte, ist natürlich alles freiwillig, klar, jeder, der möchte, kann nach vorne kommen und ich werde ihm mit Taufwasser und mit dem Zeichen des Kreuzes noch einmal zusprechen, dass Gott sagt, du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und ihn damit im Namen Gottes und mit diesem Taufwasser noch einmal segnen. Jeder ist eingeladen, jeder darf kommen, keiner muss, so wie ihr es braucht für euch, so wie es gut ist für euch. Aber ich finde es eine große Chance, dass man die Taufe der Vergangenheit in die eigene Gegenwart holen kann. Ich komme zum Schluss der Geschichte. Jesus wirkt ein bisschen schroff. Er sagt, halte mich nicht fest, ja? Halte mich nicht fest, denn es beginnt etwas Neues. Wahrscheinlich hat sie sich einfach gefreut, die Maria. Jesus ist wieder da. Es kann wieder alles so sein wie früher. Nein, wir haben eine neue Epoche. Es beginnt etwas Neues. Ich gehe zum Vater, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Aber geh und sag es meinen Brüdern, sag es meinen Freunden, sag es meinen Jüngern, dass ich lebe. Und das tut sie dann auch. Die erste Zeugin der Auferstehung. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Gott zeigt sich uns, indem er sich uns zuwendet. Gott zeigt sich uns, indem er uns beim Namen anruft. Und ich wünsche es dir, der du heute hier bist oder die du heute hier bist im Gottesdienst, dass du dich gesehen weißt von diesem Gott, dass du dich angesehen weißt und geliebt weißt und angesprochen weißt. Amen.